Fahrräder aus Europa, Fahrräder made in Europe. Spätestens seit Pandemie, Energiekreise und steigenden Transportkosten gewinnt die Idee der geografisch naheliegenden Fertigung wieder an Attraktivität. Doch die allermeisten Fahrräder kommen heute eben nicht aus naheliegenden europäischen Radsport- und Industrienationen wie zum Beispiel Italien, Frankreich oder auch aus Deutschland. Stattdessen führt Portugal die Rangliste der europäischen Herstellerländer an. Die letzten Zahlen, die es dazu gibt, stammen aus dem Jahr 2021 und demnach kommen so knapp 3 Millionen Räder aus Portugal von so knapp 13 Millionen in der EU. Also ein ziemlich großer Anteil.
Das Branchenmagazin Velobiz hat im Januar diesen Jahres zum zweiten Mal eine Händlerreise in die portugiesischen Produktionsstätten durchgeführt und Kai Katzig ist als Fotograf dabei gewesen. Im Hauptberuf ist er Produktfotograf bei einem großen deutschen Fahrradhersteller und nebenbei ist er seit vielen Jahren mit der Kamera für verschiedene Fahrradmedien aktiv. Disclaimer ganz zu Beginn, ich bin mit Kai befreundet, seitdem wir vor über 10 Jahren einige abenteuerliche Reportagereisen für verschiedene Fahrradmagazine unternommen haben zusammen. Herzlich willkommen auf der Detektor FM Bühne auf der Leipziger Buchmesse 2024, lieber Kai.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist.
Kai, Fahrradproduktion in Portugal, bist du bei der Anfrage für diesen Fotojob überrascht gewesen oder hast du gedacht, endlich?
Beides.
Warum beides?
Naja, ich wusste von der ersten Reise und ich dachte, ah Mensch, da würde ich auch gern mitfahren. Und dann wurde ich tatsächlich angesprochen im Rahmen der Eurobike ein Jahr zuvor, ob ich das mir vorstellen könnte. Und dann habe ich, glaube ich, gar nicht gezögert und gesagt, ja klar, habe ich Lust drauf.
Da muss ich mal gleich wieder so ein bisschen Begriffsklärung machen. Händlerreise, hat Gerolf gesagt, des Velobiz-Magazins. Was ist denn eigentlich eine Händlerreise?
Na, das Velobiz-Magazin ist ein Branchenmagazin, richtet sich an Händler, Hersteller und alle, die sonst wie gewerblich mit der Fahrradbranche zu tun haben. Entsprechend war die Reise in diese Kreise hinein ausgelobt. Es waren also hauptsächlich Fahrradhändler dabei, einige Industrievertreter und so ein paar fahrradaffine Branchen, Versicherungen beispielsweise.
Also tatsächlich so der Fahrradladen um die Ecke.
Wenn man so will.
Und nun hast du gesagt, also du hast dich gefreut auf diese Reise, du wolltest da dabei sein. Welches Bild hast du denn zu dem Zeitpunkt von Fahrradproduktion in Portugal gehabt? Wusstest du, was da so los ist oder war es diffus?
In groben Zügen schon, ja. Also du hast ja gesagt, ich bin selbst bei einem Fahrradhersteller. Wir lassen selbst auch in Portugal Rahmen herstellen. Und da habe ich natürlich einen ganz groben Einblick und so eine Vorstellung davon gehabt, was da wohl passieren könnte. Aber wie es konkret vor Ort aussieht, das war mir nicht klar.
Jetzt stellen sich vielleicht viele die Frage, warum ausgerechnet Portugal?
Habe ich mich auch gefragt. Also ich denke, innerhalb Europas ist Portugal, glaube ich, ein ziemlich guter Kompromiss aus vielen Faktoren. Es ist ein relativ günstiges Land, was die Lohnstruktur angeht. Es ist gleichzeitig sehr nah angebunden an die Hauptabsatzmärkte, Deutschland allen voran, aber auch Frankreich, Niederlande, Belgien etc. Und es gab wohl sehr viele Fördergelder von der EU, um dort Aufbaumaßnahmen zu betreiben, Infrastrukturmaßnahmen zu betreiben. Und da kamen halt ganz viele aus ganz vielen verschiedenen Strängen die Fäden zusammen. Und ja, jetzt ist das in Portugal so seit ein paar Jahren stetig und steil auch am Wachsen.
Das heißt, so ein Stimulus aus der Europäischen Union hilft dann offensichtlich doch?
Scheinbar.
Scheinbar, ja.
Ihr seid ungefähr eine Woche dort gewesen, glaube ich?
Ja, eine Woche.
Was habt ihr euch angeschaut? Wie viele Betriebe habt ihr dort gesehen?
Oh, da müsste ich jetzt im Kopf überschlagen. Also wir waren meistens in 2 Betrieben pro Tag und wir hatten insgesamt, glaube ich, 5 Besichtigungstage.
Also aber knapp 10.
Ja, so Pi mal Daumen. Ein bisschen weniger, so 8 bis 9 werden es gewesen sein. Also es war so viel, dass ich mich nicht mehr im Detail an alles erinnern kann.
Und sehen die alle gleich aus?
Wenn man von ganz weit weg schaut, ja.
Eine Fabrik.
Ne? Also eine Fahrradfabrik, so, da stehen Anlagen, da arbeiten Menschen.
Wie sieht eine Fahrradfabrik aus?
Also man muss jetzt unterscheiden, wenn wir jetzt ins Detail gehen, wir haben nicht nur Fahrradfabriken gesehen, wir haben auch Zulieferer gesehen, unter anderem haben wir Kettenproduktionen bei SRAM gesehen zum Beispiel. Das sieht natürlich komplett anders aus als bei einem richtigen Rahmenhersteller. Alle haben sie einen hohen Automationsgrad. Überall ist viel Feuer, Krach und...
Also Feuer ist schon auch noch in so einer Fahrradfabrik?
Naja, es wird geschweißt, da fliegen die Funken in der Kettenproduktion. Da muss man sich vorstellen, kommt ein Klumpen Eisen an und am Ende vom Band fällt eine feingliedrige Kette runter. Da ist dann so ganz viel an Zwischenschritten, viel Feuer auch dann dabei.
Also nicht wie eine Chipfabrik oder so?
Kein Reinraum.
Also Ketten, Fahrräder, also komplett Radmontage.
Felgen haben wir noch gesehen, Narben, Laufradbau insgesamt haben wir uns angeschaut.
Wie sieht es aus mit Motoren?
Haben wir nicht gesehen. Was wir nicht, genau, kann ich gleich sagen, was wir nicht gesehen haben, ist sowas wie ein Assembler, also ein Betrieb, der sich darauf spezialisiert, für Auftraggeber komplett die Fahrräder zusammenzubauen aus den bereits gefertigten Teilen. Und wir haben auch kein Motorenwerk gesehen oder Batterie oder sowas mehr.
Aber gibt es dort, weißt du das?
Nicht mit Sicherheit, nein, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Was hat dich am meisten überrascht in den Fabriken? Du sagst, von oben sehen sie schon alle relativ gleich aus, aber dann am Ende ja wahrscheinlich doch nicht.
Da hole ich kurz aus. Als ich angefangen habe mit Fahrrädern, hat mein damaliger Chef gesagt, wer glaubt, dass Fahrräder sauber und leise seien, der war noch nie in der Fahrradfabrik. So, und mit der Erwartung bin ich dahin und muss sagen, das mag in den 80ern gestimmt haben. Heute war es teilweise überraschend clean. Ja, also das hätte ich mir alles viel
dreckiger,
derber vorgestellt auch. Ne? Aber überall dort, wo auch mit Fertigungsrobotern gearbeitet wird oder teilweise auch mit automatisierter Zubringung, also dass dann quasi so robotergesteuerte Lorries durch die Gegend fahren und Zeug anliefern, da muss natürlich penibel auf Ordnung und Sauberkeit geachtet werden. Das hat mich persönlich stark überrascht. Das hätte ich mir ein bisschen wurschteliger vorgestellt.
Und was war das interessanteste Produkt? Also jetzt keine Marke, aber war es die Kette oder dann doch der Rahmen, wo du dachtest, oh wow, das sieht aber irgendwie interessant aus?
Ich fand das alles irgendwie, also ich würde da keinen Favoriten rausnehmen. Ja, ich würde da keinen Favoriten benennen können. Es war alles super interessant.
Kannst du sagen, warum das interessant war? Also einfach, weil du eine Fahrradmarke hast, wie noch zwei andere hier oben auf der Bühne? Oder
anderthalb.
Kannst du das noch genauer spezifizieren?
Also sicherlich auch wegen der Macke, aber weil man natürlich auch, weil ich mir so viele Sachen habe ich mir nicht so im Detail vorher vorgestellt. Als Beispiel, wir haben dann hinterher zusammengesessen und alle haben gesagt, wir werden nie mehr wieder eine Fahrradkette so verkaufen, wie wir das bisher getan haben, weil jetzt wissen wir, wie viele Abertausende von kleinen Schritten da drin sind, ja, bis dann am Ende so eine Kette rausfällt, bei der jedes einzelne Glied fotografisch auf Qualität kontrolliert wird. Das macht man sich, das stellt man sich nicht vor. Man geht dann hin so ans Selbstbedienungsregal, zieht sich da eine Kette für ein paar Euro und dann verbraucht man die. Aber wie viel Aufwand und Know-how dahinter steckt, das war für mich in diesem Punkt sehr überraschend. Ich fand die Roboterfertigung interessant, aus mehreren. Also einmal fand ich, sagen wir mal, guckt man da ein bisschen kritischer drauf, wenn man sieht, dass da eine mehr oder minder gut angelernte Arbeitskraft, also ich gehe mal davon aus, gut angelernte Arbeitskraft dort steht, aber mit Sicherheit kein Schweißer oder keine Schweißerin ist. So eine Rahmenlehre bestückt. Dann dreht sich das Ding, verschwindet irgendwo nach hinten. Man sieht nichts mehr, man sieht nur Funken und Feuer. 30 Sekunden später kommt das Ding zurück und das Produkt ist geschweißt. So, ne? Das ist schon, also wenn man das mal live sieht, ziemlich beeindruckend.
Wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, wenn man jetzt an Fahrradtradition in Europa denkt, dann denkt man an Frankreich, an Italien, vielleicht auch an Deutschland möglicherweise, aber eher nicht an Portugal. Aber offensichtlich ist da eine Ballung. Also
naja, das ist ein bisschen eine Kenntnislücke. Portugal, das wusste ich vorher übrigens auch nicht.
Hat eine große Tradition auch?
Hat eine Tradition mit Mofas. Also viele Mofas, so Neckermann-Mofas früher im Westen, so, ne,
sind ein dort. Ein Neckermann-Mofa?
Neckermann.
Also die man aus dem Katalog.
Die ist ein Garelli aus dem Katalog. So.
Genau, Neckermann.
Neckermann,
ja, genau, habe ich es richtig verstanden. Ja. Ja, okay.
Also es gab so, auch, ne, den Otto-Katalog, gibt es ja alles nicht mehr. Ne?
Da gab es auch Mofas im Katalog zum
Bestellen. Na klar, ja, konntest du auch beim Radhändler oder beim Mofa-Händler kaufen. So. Aber diese Geräte kamen scheinbar recht häufig aus Portugal. Die Kettenfertigung habe ich mehrfach angesprochen. Das hat SRAM mit dem Einkauf der Firma Sachs übernommen. Und Sachs wiederum hatte seinerzeit die Kettenfirma Sedis übernommen. Und Sedis stellte dort an diesem Standort, deswegen war das auch von allen Fabriken, die am ehesten ein bisschen runtergewirtschaftet aussah, seit den 70er Jahren, glaube ich, schon Ketten her. Also es gibt durchaus eine Tradition.
Weil das meine ich, das ist nämlich doch ganz interessant, wenn man immer so guckt, Wirtschaftsförderung funktioniert oft nur dort, wo es auch eine Tradition gibt, wo man schon an irgendwas anknüpfen kann. Ne? Also das unterstreicht das ja eigentlich. Mhm.
Ja, aber ich glaube auch, dass es da ein Bewusstsein dafür gibt. Man hat gesehen, dass ganz viel auf der grünen Wiese entstanden ist. Einfach junge Unternehmer sagen, ich packe das jetzt an oder ich habe da eine Idee, mache und dann Staat fördert es offensichtlich auch, an die Fördertöpfe zu kommen. Wenn man sich da nicht auskennt, kommt man wahrscheinlich auch nicht ans Geld. Ja, und dann legen die los. Und alle sind total euphorisch, wachstumsgetrieben. Und,
das heißt, da spürt man auch so einen Aufbruchsgeist.
Definitiv, ja. Also das ist doch längst nicht Ende der Fahnenstange. Dort.
Jetzt hast du die Kettenproduktion schon so ein bisschen beschrieben. Ich weiß aber aus mehreren Vorgesprächen, die wir geführt haben, dass du noch von einigen anderen Sachen auch beeindruckt gewesen bist. Was gab es denn noch so zu sehen?
Gib mir nochmal eine Eselsbrücke jetzt. Was haben wir alles gesehen? Wir waren in einer Firma namens Miranda, die stellt so Sachen wie Kurbeln, Ausfallenden, also da, wo das Rad dann montiert wird, Frästeile für Motorenaufhängungen, komplexe Rahmenteile, die man aus Rohren nicht gut abbilden kann, die aus dem Vollen gearbeitet werden. Da stellen die alles her. Auch da extrem viel Automation. Wir waren bei Rodi, Firma, die wahrscheinlich kein Mensch kennt. So, die
stellen. Christian nickt.
Ich kenne sie nicht.
Ja. Ja,
ich kenne auch Miranda nicht.
Ich kannte vorher nur den Namen. Ja. Die stellen Felgen her.
Miranda hast du garantiert schon mal gesehen. Du hast es nur nicht gewusst.
Ja. Das kann gut sein, ja.
Ja, also es gibt wahrscheinlich keines übertrieben, aber fast kein E-Bike da draußen, an dem nicht mindestens ein Miranda-Bauteil ist.
Ah, da habe ich schon einige überholt.
Ja, genau. Und das gilt auch dann für Rodi. Rodi fertigt Felgen unter seinem eigenen Namen, aber auch für andere Marken. Und die kennt man alle auch ganz gut. Das sind dann aber auch Dinge, über die man nicht reden darf. Also wir haben da, ich habe auch beim Fotografieren immer wieder mal so quasi einen optischen Maulkorb bekommen.
Ist das wie beim Joghurt, dass dann sozusagen da noch was anderes abgepackt wird und am Ende steckt dasselbe drin?
Ja, das ist also einmal ist es sowas. Dann haben wir aber auch Firmen, die das ungern sehen möchten, dass man ihren Namen in Kombination mit anderen Herstellern erwähnt. Es gibt eine große, sehr, sehr, sehr große französische Fahrrad- und Sportartikel-Kette. Kette, die in den gleichen Werken herstellen lässt. Und wenn man dann also ein High-End-Hersteller ist, ist es...
Möchte man da nicht.
Möchte man, also ja, ja, ja. Warum auch immer, möchte ja. Man das vielleicht
also nicht. Also es ist doch ein bisschen wie beim Joghurt, würde ich sagen.
Ja, so ungefähr.
Ja, es gibt ja mehrere von diesen Ketten, deswegen ist das ja auch unverfänglich, wenn wir auf die Art und Weise dazu überreden. Ihr habt nicht nur so Größen halt wie Rodi und Miranda und SRAM besucht, sondern auch ganz kleine Betriebe.
Das habe ich mir schon gedacht, dass der kommt, genau. Ich hatte an einem Tag die Gelegenheit, mich von der Gruppe abzusetzen und mich so ein bisschen im Vorfeld auf den Weg zu machen.
Ausreißer.
Ich war quasi der Ausreißer im Peloton zu einem sehr, 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 sehr kleinen Rahmenbauer, der wahrscheinlich dieses Jahr nicht über eine mittelhohe zweistellige Anzahl von Rahmen hinauskommen wird.
Das ist wirklich nicht viel.
Ja, genau. Und das war eine spannende Geschichte. Der Mann ist über diverse Stationen aus Russland nach Portugal gekommen. Er hatte wohl sehr früh schon die Zeichen der Zeit erkannt, hat sich öffentlich dazu geäußert und dann wurde der Boden heiß, auf dem er stand.
Die Geschichte habe ich tatsächlich auch schon gelesen.
Und weil er jüdischer Abstammung ist, war es für ihn leicht, mit seiner Familie gemeinsam nach Israel auszureisen. Und er dachte, er könnte dort sein Business weiter betreiben. Er hat also in Russland sehr hochwertige Rahmen gebaut aus Titan, die er aber auch größtenteils in den Westen verkauft hat. Und hat aber dann in Israel überhaupt keine Produktionsbedingungen vorgefunden. Also man braucht halt Leute, die das Fertigungs-Know-how beherrschen und die hat er dort nicht gefunden. Und dann war er ein bisschen auf dem Trocknen und hat dann seine Kundschaft letztlich, seine Community befragt, ob sie eine Idee hätten, wo er jetzt neu anfangen könnte. Und dann mehrten sich die Stimmen, die sagten, probier's mal in Portugal. Ja, und dann ist er in sein Auto nach Portugal, hat sich da umgeschaut und ist dann quasi kurz darauf gleich umgezogen und baut jetzt in Portugal sehr hochwertige Titanrahmen.
Seit ungefähr 2 Jahren, ne?
Ist er auf der Reise, also ich glaube...
Oder, ja, aber ne, es fällt natürlich zusammen...
Mit dem russischen Angriffskrieg.
Richtig.
Genau.
Oder dieser Phase des...
Ja. Genau.
Was mich ja immer sehr interessiert und deswegen habe ich vorhin auch schon so ein bisschen bei der Förderung nachgefragt und so, wir sehen das ja auch in vielen anderen Branchen durchaus, dass zum Beispiel, ich sag mal in der Textilindustrie oder so, auch die Produktion aus Asien häufig auch nach Portugal wieder zurückkommt und ich sag mal näher ran an den europäischen Markt. Ist das auch, ich sag mal, eine langfristige Hoffnung vielleicht von Herstellern, dass man nicht mehr so abhängig ist von Lieferketten, von Produktionsausfällen, von Containerschiffen, die im Suezkanal hängen, von Piraten und was wir da alles irgendwie in den letzten Jahren erlebt haben. Also ist das schon vielleicht auch eine langfristige Entwicklung, dass Portugal sowas wird wie die Fahrradwerkbank Europas oder so?
Ich denke, das ist der Hauptantreiber, eine gewisse Sicherheit, Planungssicherheit haben zu wollen. Also gerade in Taiwan ist es politisch momentan auch schwierig.
Stimmt, wer weiß, was mit China passiert.
Aber auch klimatisch. Also wir haben dort heftige Stürme, da fallen manchmal Fabriken um und dann stehst du da. Und weißt nicht, wo du dein Zeug herbekommen sollst. der Transportweg ist super kritisch zurzeit, ja, und aber auch der Nachhaltigkeitsgedanke, der in der Fahrradbranche natürlich immer wichtiger wird, spielt da rein. Ne? So ein Containerschiff ist jetzt nicht gerade
umweltfreundlich,
die sauberste Methode.
Zeug, ja. Oder Flugzeug erst recht nicht.
Ja. Das kommt noch dazu, wenn es mal ganz schnell gehen muss, dann gibt es sehr viel Flugfracht und das ist richtig bitter und auch bitter teuer. Da kann man also einen Haufen Zeit und Geld sparen, wenn man nach Portugal geht.
Würdest du sagen, deinem Eindruck nach, dass so Made in Portugal eventuell sowas ist oder werden könnte, wie halt auch so ein Verkaufsargument, also wo das dann alles mitschwingt, die nähere Produktion, was irgendwie anders klingt als Made in Kambodscha, Made in China für viele Leute, wo dann Fragen zu Umwelt- und Menschenrechtsstandards dahinter sind, oder ist das so hochgegriffen?
Also erstmal speziell in Taiwan, da habe ich ein bisschen einen Einblick. Habe ich keine Bedenken, was Menschenrechtsgeschichten angeht. Das ist extrem
das
fair und
ich meine, deswegen.
Und ich glaube, jein ist da die richtige Antwort. Ich denke, dass das für die meisten Kunden da draußen, die in den Fahrradladen gehen, weil die Sonne scheint und sich ein Rad kaufen wollen, überhaupt keine Rolle spielt, wo das Rad herkommt. Oder man sich da vielleicht eher so unter ferner Liefen für interessiert. Für Leute, die eher so branchenintern unterwegs sind, Händler oder einfach. Wie hast du gesagt, Leute mit einer Fahrradmacke? Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Also wie hier über unsere Hörerinnen und Hörer geredet wird.
Ich spreche über mich jetzt hauptsächlich. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie mal so als Aushängeschild fungieren kann.
Und ich habe es am Anfang erwähnt, wir sind zusammen schon durch die eine oder andere Werkstatt gekrochen oder gepilgert oder wahlweise, weiß ich nicht, sind dort Leuten sehr lange auf den Nerv gegangen und ich erinnere mich besonders an Reisen nach Italien zum Beispiel, wo man natürlich immer mit Tradition das Ganze irgendwie behaftet ist, ne? Und man das auch mitbekommt, dass sowas immer mitschwingt, so gewisse wohlklingende Namen.
Pinarello, Bianchi,
Colnago.
Ja. Und es gibt noch viele andere.
Genau, gibt noch viele andere.
Campagnolo muss man natürlich nennen,
genau. Also da schwingt immer Tradition mit, ne? Wenn man sich in Italien mit Radsport, mit diesen Marken beschäftigt. Wie ist der Spirit dort gewesen? Also spielt da auch eine Geschichte so eine große Rolle oder ist es eher was total in die Zukunft gewandt ist? Oder wie ist so die Atmosphäre, die du da aufgeschnappt hast?
Also einige der Unternehmen haben sicherlich eine Tradition, aber das ist etwas, was in den Präsentation eher so eine Randnotiz war, also dass man damit darauf verweist, dass man über ein Know-how und so, dass man eingebettet ist sozusagen in diese Kultur, aber im Grunde gucken alle da ganz nach vorne und es interessiert sich eine, was vor 3 Jahren war, es ist viel spannender, was in 3 Jahren sein wird.
Hast du eine Idee davon, auf was sie da gucken? Also was für eine Vorstellung von in 3 Jahren, von der Zukunft dann da herrscht?
Das ist sicherlich von Firma zu Firma verschieden, aber wir hatten bei einer Firma, die momentan etwa 400.000 Rahmen im Jahr produzieren.
Das ist schon ordentlich.
Das ist schon eine Zahl. So. Die reden von 1 Million in 3 Jahren.
Okay.
Also das ist eine Wachstumskurve, die ist ziemlich amtlich.
Das wäre
ob sie das erreichen, sehen wir dann in 3 Jahren, aber das ist zumindest mal die Vision, die sie ausgeben. Und da
das wäre ja schon jetzt ein Drittel sozusagen der gesamten portugiesischen Produktion, ne? Allein in dieser Firma.
Ja.
Das ist schon ambitioniert, aber also das finde ich schon interessant, dass da wirklich ja offensichtlich so eine Art Aufbruchsstimmung.
Ja, also ich kann auch berichten, dass ich in keinem der Werke, die Kettenproduktion wieder ausgenommen, oder anders, in allen Werken ausgenommen der Kettenproduktion, war irgendwie Umbau, Neubau, Anbau,
Installation
neuer Maschinen, wirkliche Hightech-Geräte, Laser, Cutter und Zeugs. Also da wird richtig reingebuttert, weil ohne diese Investitionen jetzt können sie die Ziele in Zukunft gar nicht erreichen.
Apropos Maschinen, was war die coolste Maschine, die du gesehen hast?
Ganz unspektakulär, aber beeindruckend war die Galvanik bei Rodi.
Das was heißt wirklich, Galvanik?
Also da, wo die Aluminiumfelgen eloxiert werden.
Was heißt eloxiert?
Die kommen halt, blankes Aluminium kommt rein und dann kommt das, je nach Charge, in unserem Fall kamen die halt schwarz eloxiert raus. Also das ist ein Farbauftrag, der ins Material gearbeitet ist, der nicht wie Lack ist, ja, sondern im Grunde ein Korrosionsprozess, ein sehr gesteuerter, oder? Ist das richtig? Egal, ich bin auf Glatteis.
Das gucken wir nochmal nach. Genau. Aber mir fällt sofort ein Song für das Ende dieser Episode dann ein.
Also es ist so, dass, ich habe das schon mal gesehen in so einem handwerklichen Betrieb. Nimmst du da so, hängst dein Zeug in so ein Tauchbad, Silber rein, Rot raus und so. Und da war das wirklich, also so ungelogen, es war ein hausgroßes Ding. Das war schon wirklich beeindruckend. Das Roboterschweißen, also war auch Wahnsinn, ja.
Ist so eine Kurbelschmiede, so ein Kurbelschmiedehammer, sagt man das so? Ist der so, also ich kenne die Beschreibung, es ist mehrere Stockwerke hoch, so ein Teil.
Ja, mehrere Stockwerke waren es nicht, aber ja, vier Meter vielleicht. Und wenn das Ding runterfährt, bebt nicht mehr die Erde, wie wir das früher kannten, so bumm, sondern das sind heute hydraulische Pressen. Die fahren langsam an und dann möchte man seine Finger nicht dazwischen haben. Die kommen also 2 Quadratmeter groß, platt gedrückt wieder raus.
Jetzt bin ich ja hier im Antritt hauptberuflich auch für die Kuchenfrage zuständig. Und da ist Portugal natürlich, also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Also Pastel de Nata, ne, Galao und so. War es kulinarisch auch eine gute Reise oder ist der Kaffee schlecht in den Fabriken?
Also es war eine Herausforderung. Ja, es ist kein Betrieb, den wir besucht haben, hat sich nehmen lassen, uns mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. Und uns zu Mittag oder Abendessen oder beidem einzuladen. Ich glaube, wir haben eigentlich pro Tag 2 warm gegessen und diverse Stücke Kuchen reingehauen. Ich glaube, am Ende der Reise war keiner mehr da, der dann sagt, ich habe noch Hunger.
Okay, das klingt für mich attraktiv.
Eine reine Mastkur.
Ja. Ja. Klingt für mich sehr attraktiv.
Und super lecker.
Aus diesen Gründen nennt man Christian Bollert auch den Kuchendetektor.
Zu Recht. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, wir haben es am Anfang so ein bisschen so, ich sag mal, ne, ein bisschen gespielt mit dem Begriff Made in Portugal. Mhm. Aber kannst du dir vorstellen, dass es wirklich in 3, 5, 10 Jahren ein Qualitätsmerkmal ist, dass man sagt, das ist ja lustig, ne? Made in Germany war ja mal wohl der Legende nach ein abwertendes Ding von den Briten gegenüber den Deutschen. So, ah, jetzt machen die da auch irgendwie sowas. Könnte das wirklich ein Qualitätsding werden? Und vielleicht gibt es irgendwann auch mal eine Luxusmarke aus Portugal, die auch so einen klangvollen Namen hat nachher am Ende? Oder wie siehst du die Perspektive des portugiesischen Fahrradmarktes?
Schwer einzuschätzen, aber ich glaube, dass das auf absehbare Zeit, werden die da noch sozusagen Lohnfertigung machen für Auftraggeber und gar nicht so sehr mit eigenen Marken in Erscheinung treten. Ob sich das irgendwann mal ändert, ja, möglicherweise. Ob sie damit richtig groß rauskommen, das kann ich nicht voraussagen.
Das ist wahrscheinlich auch eine Frage von Kapital, ne?
Naja, sie hat im Grunde alles. Man müsste diese Betriebe dann wahrscheinlich um eine Marketingabteilung so erweitern. Dann könnte man schon starten. Aber es ist die Frage, ob man damit. Letztlich geht es, denke ich, ums Geld verdienen. Und vermutlich verdienen sie auf dem Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, einfach mehr.
Portugal ist das führende Fahrradland in der Europäischen Union. Zumindest dann, wenn man auf produzierte Fahrräder schaut. Kai Katzig hat an einer Händlerreise des Velobits Magazins teilgenommen als Fotograf. Er hat dort in mehrere Betriebe reingeschaut, auf den Auslöser gedrückt und diese Eindrücke dann auch noch mit zu uns hier genommen zur Leipziger Buchmesse 2024 auf die Detektorbühne. Vielen Dank, Kai.
Sehr gerne.